Ein letztes Bonjour aus Frankreich. Heute ist Dienstag, der 24. September 2024. Wir berichten ein letztes Mal aus Nizza in diesem Podcast Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Und in meinem Zimmerchen hier in unserem Airbnb am Hafen von Nizza sitzt mir gegenüber euer Chefredakteur
Nils Wiesert. Guten Tag.
Ich bin Frank Wechsel, euer Publisher, und wir blicken zurück auf ein spannendes Wochenende.
Ja, das kann man wohl sagen.
Was war das für ein Wochenende?
Da war großer Sport geboten.
Ja.
Es hatte viel Drama insgesamt, persönliche Schicksale, große Erfolge, Enttäuschung, alles, was eine Weltmeisterschaft braucht.
Alles, was eine Weltmeisterschaft braucht, mit ein paar Abstrichen, auf die wir sicher auch noch zu sprechen kommen.
Ja, und auch ein paar Sachen, auf die man natürlich verzichten kann. Also das kommt auch noch dazu.
Ganz genau, ganz genau. Ja, bevor wir einsteigen, das Ergebnis ist ja bekannt. Laura Philipp ist Ironman-Weltmeisterin.
Endlich am Ziel.
Die zweite Deutsche, die das geschafft hat, vor der Britin Cat Matthews und Chelsea Sodaro auf Platz 3. Und die beiden Ersten, die verbindet ja eine Kleinigkeit. Kommen wir zur Werbung. Laura Philipp und Cat Matthews vertrauen beide auf AG1. Wenn wir über AG1 sprechen, das machen wir gelegentlich in diesem Podcast seit einigen Jahren, dann sprechen wir in diesem Jahr über eine neue, verbesserte Rezeptur. Man setzt dabei AG1 auf drei große Schwerpunkte. Der erste ist die Unterstützung der Verdauung. Das neue AG1 liefert nicht nur Nährstoffe, sondern es unterstützt Verdauungsenzyme dabei, diese Nährstoffe auch effektiv aufzunehmen. Das zweite große Thema ist eine verbesserte Synergie und Bioverfügbarkeit. Die Inhaltsstoffe in AG1 sind noch sinnvoller aufeinander abgestimmt, sodass die Gesamtwirkung der Nährstoffe verstärkt wird. Und das Ganze ist eben auch gut verfügbar. Das heißt, das, was aufgenommen wird, soll auch da ankommen, wo es hingehört. Und als dritten großen Punkt liegt man bei AG1 sehr großen Wert darauf, dass das ganze Produkt zertifiziert ist durch die Kölner Liste. Das ist ein internationales Qualitätsmanagementprogramm, das über unabhängige Produktkontrollen Nahrungsergänzungsmittel prüft und eben sicherstellt, dass da keine Verunreinigungen dabei sind, die beispielsweise in Dopingtests auffallen könnten. Ja, das hat man auch an verschiedenen Leistungszentren ausprobiert und getestet und für sinnvoll erachtet. Zum Beispiel setzt der Olympiastützpunkt Baden-Württemberg auf die Produkte von AG1. Wer das Ganze einmal ausprobieren möchte, der findet unter drinkag1.com/carbonlactat ein besonderes Angebot für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Und zwar gibt es zum Monatspaket, das man im Abo bekommt, übrigens ganz risikolos mit Geld-Zurück-Garantie, zum ersten Monatspaket bekommt man 10 Travel Picks gratis dazu. Für Reisen eben nach Nizza, demnächst nach Hawaii.
Zum Beispiel.
Wo auch immer es hingeht. Also, drinkag1.com/carbonlactat. Das Ganze findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Laura Philipp vor Cat Matthews. Wann war dir das klar, dass es so ausgehen wird?
Ja, wir haben ja unsere Predictions gemacht und da musste ich ja dann Farbe bekennen irgendwann. Und ich habe tatsächlich schon seit Wochen, muss ich sagen, so das Gefühl, dass bei Laura Philipp tatsächlich es alles darauf hinausläuft, auf diesen einen Höhepunkt. Cat Matthews zum Beispiel hat ja viele Eisen im Feuer in dieser Saison. Aber bei Laura Philipp war es tatsächlich so, dass sie sich bei allem, was sie sonst auch noch gemacht hat, wirklich immer diesem Ziel verschrieben hatte. Hier in Nizza soll es funktionieren. Und das hat sie ausgestrahlt, das hat man irgendwie, finde ich, gemerkt. Und deswegen hat es bei mir auch dieses Bauchgefühl ausgelöst, wenn es diesen Tag gibt für sie, an dem das klappen kann, dann könnte es dieser Tag in Nizza sein. Und Cat Matthews hat einfach wahnsinnig gute Ergebnisse mit viel Ups und Downs auch gehabt, aber es war irgendwie immer alles erklärbar und ist sehr gut bisher durch diese Saison, die für sie ja noch lange nicht zu Ende ist, hat sie sich so durchmanövriert. Und deswegen habe ich sie auch auf jeden Fall auf dem Podium gesehen. Ich habe da aber natürlich auch Anne Haug gesehen, über die wir bestimmt noch sprechen gleich.
Ja. Beginnen wir den Renntag mal morgens, am frühen Morgen. Start war um 7.15 Uhr, relativ spät für eine Ironman-Distanz. Nicht dem Wetter geschuldet, sondern...
Der Natur.
Ja, genau. Ohne Sonne, kein Schwimmen im Mittelmeer. Das ist sehr verständlich. Es war tatsächlich noch dunkel zum Start.
Ja, und es ist wirklich dann auch wirklich stockdunkel. Also nicht so, dass man irgendwie sagen könnte, naja, es dämmert ja jetzt schon seit Ewigkeiten oder so.
Ja. Nee. Der Sonnenaufgang war für 7.17 Uhr terminiert. Am Ende hat er erst am Nachmittag stattgefunden. Bis dahin Wolken allerorts. Und Ja, es war wirklich dunkel, als es morgens losging, aber man hat trotzdem strahlende Gesichter gesehen, auch bei den Profiathletinnen, nachdem verkündet wurde, ihr dürft alle mit Neo schwimmen.
Ja, es war eine Riesenüberraschung. Also für mich, wir haben das irgendwie so nebenbei in der Wechselzone und da bin ich immer noch davon ausgegangen, weil auch keine der Profiathletinnen oder so, die dann zum Bodymarking gekommen sind, da jetzt ihr Neo schon überm Arm gehabt hätte oder so. Und da habe ich gedacht, ja, okay, und dann wurde es irgendwann so nebenbei durchgesagt. Und ich stand gerade mit Björn Giesmann, dem Coach von Cat Matthews, zusammen und der hat gesagt, hast du gehört? Matthews Swim. Ja. Also ja, dann mal los. Dann hoffe ich, dass alle einen dabei haben, weil irgendwie sah es für mich die Tage nicht danach aus.
Ja, wir haben ja mit vielen, vielen gesprochen. Wir haben mit allen deutschen Profis gesprochen, die am Start waren. Und es hatten alle Bedenken vor der Temperatur. Also die Strecke, das Haken dran, das wussten alle, dass es bergauf geht, dass es windige Abfahrten geben wird und so weiter. Aber was sich eben so als Variable noch eingeprägt hat bei den Athletinnen war, wir müssen uns darauf einstellen, dass es kühl wird. Yeah. Und da haben sich die einen anders drauf eingestellt als die anderen. Aber es war da eine große Erleichterung. Wir können mit Neo schwimmen und gehen zumindest nicht schon mal fröstelnd aufs Rad. Dass es dann kalt würde, war klar, aber da kann man sich dann drauf einstellen. Aber es hatten alle Angst vor einem kalten Schwimmen. Ich meine, als Profiathletin hat man ja auch oft nicht viel zuzusetzen. Ja. Anders als wir beiden. Also wir vertragen vielleicht noch 2 Grad mehr. Aber das war schon eine große Erleichterung, die ja erstmal für gute Stimmung gesorgt hat.
Ja, ich meine, das einfach durch die Abwesenheit von Lucy Charles Barclay war sowieso ja klar, dass das Schwimmen ein anderes werden würde als das, mit dem man gerechnet hat. Und das hat sicherlich dann auch noch mal mehr dazu beigetragen, dass man einfach sagen konnte, okay, wir müssen uns jetzt alle neu sortieren und das ist jetzt ein Risikofaktor oder so, den ich weiter irgendwie ausschließen kann und wo es eigentlich schon mal besser für mich läuft. Das werden fast alle gedacht haben, die da vorne drin sind.
Ja, ja. Ja, dann war es also soweit. Es wurde aufgerufen. Das Ganze theatralisch inszeniert, sage ich mal. Es geht um Live-Übertragung. Da hat Ironman ja einen großen Wert drauf gelegt dieses Jahr. Auch gewaltige Fortschritte gemacht, in meinen Augen. Was die Präsentation des Ganzen betrifft. Die Top 10 wurden dann besonders aufgerufen, durften schon als Erste an die Startlinie, die ja keine war.
Ja, genau, ist einfach nur, das wurde ja im Pro-Briefing auch gesagt schon, das ist einfach nur, wir rufen euch halt auf, ihr stellt euch da vorne hin, das ist nur für Coverage, hat nichts mit eurer Position nachher im Wasser zu tun, die könnt ihr euch dann suchen, wenn ihr quasi zur Startlinie schwimmt.
Ja, die Startlinie, wie man das dann auch kennt aus dem Profizirkus, die ist eine wandernde Startlinie, es gab eine Boje links, eine Boje rechts, dazwischen schön aufgereiht, eine Kette von, was waren es am Ende, 44 Athletinnen oder so in der Größe.
Ja, genau. Ich weiß nicht genau, wie viele am Start waren tatsächlich jetzt.
Ja. Und diese Linie hat sich dann ein bisschen nach vorne geschoben. Das kennen wir. Ja, also am Ende wurden dann 3,75 Kilometer geschwommen. Nein, so schlimm war es nicht. Nein. Aber es fiel dann der Startschuss und dann ging es los. Und dann war erstmal für mich eine kurze Pause angesagt, aber nicht für dich, denn du warst hautnah dran.
Genau, ich war auf dem Boot. Das war eben tatsächlich dann auch, am Anfang habe ich gedacht, irgendwie so, als wir morgens zum Strand gekommen sind, okay, es ist nahezu windstill. Das hat sich auch noch geändert im Laufe des Tages, aber das war nicht viel. Und habe ich gedacht, okay, das sind gute Bedingungen und so weiter. Aber auf dem Boot hat man dann schnell gemerkt, dass es dann doch keine kabbelige See war, aber so wogende Wellen waren dann schon doch auch da. Ja, das kann ich nicht so gut ab. Aber ich habe mich dann tapfer durchgekämpft und es war natürlich auch spannend. Wir waren relativ nah, konnten relativ nah ran, konnten das ganz gut verfolgen. Durch die langen Linsen der Kamera kann man natürlich dann auch immer noch mal sehen, kann man auch in die Gesichter dann tatsächlich auch gucken. Und dann war dann schon zu sehen, dass es ein bisschen gedauert hat, bis man sich sortiert so richtig und das eben so nach dem Motto, Lucy geht nach vorne, wir machen es so wie immer. Das war nicht der Fall. Oder auch andere starke Schwimmerinnen, die es dann hier doch ja auch noch gab, wo gemutmaßt wurde, dass sie da ähnliche Leistung vielleicht bringen können. Hat sich keine so das Herz gefasst und gesagt, ich mache jetzt hier die Lucy und übernehme das und gehe ganz nach vorne und schwimm das von vorne, das Ding. Was einen dazu geführt hat, dass es eine Spitzengruppe gab, die dann doch relativ groß war. Ja, und dann die Verfolgerin.
Ja, es kam das fällt ja zurück nach der Hälfte der Distanz. Es wurden zwei große Rechtecke geschwommen, aber das war auch für Zuschauer jetzt nicht wirklich ersichtlich. Wer ist das da jetzt genau?
Nee.
Da ist vielleicht dann der Neoprenanzug eher ein Nachteil für die Sichtbarkeit, für die Einsehbarkeit. Da gab es auch wenig Informationen an die Sprecher, was sich da jetzt abspielt.
Ja. Wir können das auf dem Boot ganz gut. Wir hatten halt so eine Liste mit den farbigen Badekappen und dann konnte man dann schon sehen, es wurden allerdings auch Kappen doppelt verteilt. Also da musste man dann immer noch mal genau hingucken und dann musste man den Neo-Sponsor kennen. Und dann konnte man sich das so langsam auseinander fummeln, dann, dass man dann die dann doch gefunden hat im Wasser.
Ja, ja. Nach 3,8 Kilometern war das Spektakel dann vorbei. Es ging über den grölligen Strand, darum eben auch kein Landstart. Wer das hier kennt, es gibt keinen Sandstrand. Es wurde zwar ein bisschen Sand aufgeschüttet an einer Stelle, damit es ein bisschen angenehmer ist, da drüber zu laufen. Aber die Küste ist eine Steinküste, ein grobes Geröll. Das macht eindrucksvolle Geräusche, wenn es in den Wellen, wenn da die Steine hin und her geworfen werden. Aber da musste man dann durch. Ich glaube, es gab keine größeren Probleme, keine größeren Verletzungen da. Da hatte man ein bisschen Angst vor. Wenn da viele Leute über dieses Geröll laufen, dass es da doch mal den einen oder anderen Zeh gibt, der eingequetscht wird, aber wir haben von nichts Großem gehört und dann ging es in die Wechselzone.
Ja.
Eben ohne, dass sich eine Gruppe ganz, ganz, ganz klar und ganz deutlich abgesetzt hätte, wie es im Falle Lucy Charles-Barclay vielleicht gewesen wäre.
Ja, und stattdessen eben glaube ich tatsächlich, dass da einige gedacht haben, so, ja, ich bin genau hier richtig. Cat Matthews zum Beispiel, die sagen, okay, mein Plan kann aufgehen. Auch Laura Philipp, die es geschafft hat, den Rückstand so in Grenzen zu halten, dass sie guten Mutes dann da wieder reingehen konnte. Und hat es auch selber ja bei uns nochmal gesagt, dass sie sehr froh darüber war, das rechtzeitig gemerkt zu haben, dass sie eben nicht in der richtigen Gruppe ist, sondern dass sie dann auch dann nochmal anschließen konnte. Und da einfach dann nicht so viel Zeit verloren hat, sondern ein bisschen über 4 Minuten, glaube ich. Das war Teil des Plans, dass das gut funktionieren kann.
Ja, ja. Ja, dann ging es aufs Rad. Und da gab es eine große, entscheidende Situation gleich zu Beginn der Radstrecke.
Ja, ganz bitter. Ich habe sie tatsächlich gar nicht selbst gesehen, weil ich bin die Strecke schon weiter runtergelaufen mit der Kamera, um halt eben, diese besagten 200 Meter, um die es jetzt immer geht, die hatte ich schon hinter mir gelassen.
Ja.
Und da hat es Anne Haug erwischt, die einen Platten sich eingefangen hat.
Ja, ich
ganz
erinnere mich.
Ganz klassisch.
Ja, ich erinnere mich, ich habe Leute gesehen, die da mir zugewunken haben, gestikuliert haben, wo ich dachte, oh, die freuen sich, dass sie dich hier sehen. Aber es hat einen anderen Hintergrund, weil im gleichen Moment klingelte schon mein Telefon und da war Wenke Kujala dran, die Teamchefin von Erdinger Alkoholfrei, die ich erst nicht verstehen konnte. Ich musste erst mein Telefon in den Helm reinquetschen, die dann sagte, Anne Haug hat hier ein Problem, kommt zurück. Aber zurückkommen war für uns keine Option. Uns wurde mehrfach ganz klar gesagt, ihr verlasst niemals die Fahrtrichtung mit dem Motorrad. Und an diese Regeln halten wir uns natürlich, damit das Ganze sicher ablaufen kann. Ich habe das später gesehen, was da passiert war. Hatte dann natürlich auch meine Pausen oben am Berg, wo ich auf Athleten gewartet habe und wurde da informiert und habe eben früh gehört, Anne Haug ist nicht mehr dabei. Und das war natürlich etwas, ja, ein Szenario, mit dem wir so gar nicht gerechnet haben.
Irgendwie. Ja, es ist halt, wie so oft, sie hat selber gesagt, sie hatte bisher immer Glück irgendwie bei großen Rennen und jetzt hat sie es getroffen.
Ja.
Shit happens, kann man nichts machen. Sie hat noch alles versucht, aber der Riss im Reifen selbst war zu groß, dass die Schläuche da auch nicht mehr, dass das nicht mehr die Schläuche nicht mehr halten konnten. Von daher konnte sie sich selbst nicht behelfen. Sie hätte ein neues Rad gebraucht, was theoretisch möglich gewesen wäre. Und es war sogar ganz knapp davor. Ich habe mit ihrem Umfeld kurz sprechen können danach. Eigentlich sah schon alles danach aus, dass es das größte Glück im Unglück hätte sein können, was man haben kann. Nämlich genau an der Stelle, wo Anne den Platten hatte, stand ihr Physio. Der konnte ihren Manager informieren, der wiederum in der Wechselzone stand. Der wiederum konnte den Shimano-Mann anhauen und sagen, ey, wir brauchen den neutralen Support. Da vorne steht Anne, die braucht ein neues Rad. Der Shimano-Mann sagt, alles klar, kein Problem. Ich bin schon unterwegs, greift sich die Räder und donnert los mit seinem Roller. Leider nicht auf der Strecke für die Radfahrer, sondern auf der Laufstrecke, die parallel ja dazu auf der anderen Straßenseite, getrennt von diesem Grünstreifen.
Ja, ja, ja.
Und durch das Getümmel und das Gewusel muss er Anne verpasst haben und ist mit Vollspeed an ihr vorbeigeballert.
Genau darum haben wir die Situation auch nicht gesehen.
Ja, und das war nie mehr gesehen danach. Ja,
das war eine Stelle, wo kein anderes Fahrzeug außer den Athletinnen langfahren konnte. Und das eben, wie gesagt, in dem Grünstreifen in der Mitte, es war nicht einsehbar.
Ja, also fast wäre es so gewesen, dass man gesagt hätte, okay, alles kein Problem. Nach anderthalb bis zwei Minuten wäre sie wieder auf der Strecke gewesen. Da kann man mit Wut im Bauch das Ding wieder zufahren. Und so ist es einfach so unglücklich, so knapp an dieser Situation vorbeigegangen.
Ja.
Schuldzuweisung, schwierig. Keine Ahnung, wer dann da jetzt, ob man jemand sagen kann, das hätte man besser machen können. Es war knapp.
Ja.
Und dann hätte sie ein neues Rad gehabt.
Aber, weiß man dann mehr über die Ursache, wo es passiert ist? Also es war ein Riss im Reifen.
Ja, wo genau sie durchgefahren ist, wurde nicht thematisiert, hat kann wahrscheinlich auch niemand sagen, aber... Ja, es ist einfach irgendwo drüber gefahren, was dann nicht hätte liegen dürfen. Aber ich meine, ja, letztendlich ist halt, und da kommen wir sicherlich heute noch öfter zu, es sind halt 180 Kilometer. Und jetzt kann man natürlich sagen, da kann nicht jeder Zentimeter gefegt sein. Das ist natürlich da direkt am Anfang offensichtlich was gelegen hat. Aber wie soll das passieren? Ich meine, da gehen überall, können Zuschauer rüberlaufen, jeder kann was fallen lassen. Da kann eine Flasche umgefallen sein, was auch immer.
Ja. Wobei man sagen muss, so die Absperrungen gerade in diesem zentralen Bereich, sehr strikt, sehr intensiv. Zugangskontrollen, Rucksackkontrollen. Man hat hier sein großes Desaster erlebt auf der Promenade Senglet in Nizza mit dem Anschlag damals. Und ich glaube, das ist immer noch im Hinterkopf hier. Ja. Also man hat wirklich versucht, das Ganze abzuschirmen. Auch für das direkte Umfeld von Athleten. Wir haben es gestern gehört von Philipp Seib, der nicht richtig rankam, da wo er hin wollte. Und auch für uns immer lange Wege. Manchmal Wartezeiten, aber am Ende alles für die Sicherheit des Rennens und der Athleten und damit an der Stelle sehr gut. Später war es ein bisschen anders, da kommen wir dann gleich drauf.
Ganz genau.
Ja.
Ja, das war natürlich dann ein Moment, ja, ich glaube, wieder so eine Sache. Es wünscht natürlich niemandem, aber für die dann noch im Rennen sind, ist es halt eine Konkurrentin weniger. Es kann jeden treffen, von daher ist es auch völlig unnötig und müßig zu sagen, was wäre gewesen, wenn Anna Haug diesen Platten gehabt hätte. Spielt alles keine Rolle, ist so, wie es ist, kann jeden treffen. Man kann dann nur das Rennen weitermachen und gucken, dass man sein eigenes Ding dann da macht.
Ganz genau, ganz genau. Man musste auch sein eigenes Ding machen, denn die Teilnehmerinnen waren sehr abgeschnitten von weiteren Informationen. Das hat sich also erst später ergeben. Viele Betreuer sind in die Berge gefahren, haben da an den Streckenrändern gewartet, hatten natürlich den Livestream, wussten, was passiert ist und dann sickerten die Informationen so langsam durch. Aber es ist eben, wie wir schon prognostiziert hatten, wie es auch die Athleten gesagt haben, es ist erstmal ein Rennen, wo du mit dir selbst und deinen Wattzahlen und so arbeiten musst, weil du A, keine Informationen bekommst und B, auch wenig Einsicht hast in den Streckenverlauf, weil es doch sehr, sehr kurvig ist. Bewaldet, Ortschaften. Man sieht nicht wirklich viel. Manchmal gibt es so langgezogene Kurven, wo man dann auf einer höheren Ebene die Straße weiterlaufen sieht. Und da sieht man, okay, da fährt jetzt ein Motorrad oder sowas. Aber wenn man den Kopf unten hat in Aero-Position, dann hat man den Blick auch nicht dafür. Man ist wirklich da sehr, sehr mit sich selbst beschäftigt und braucht ein gutes Pacing. Und das war letztendlich auch die Strategie, die Laura Philipp dann zum Erfolg verholfen hat, weil sie genau wusste, wann sie wie pacen muss.
Ja.
Ja.
Das ist, da kommen wir immer wieder drauf zurück, aber es ist wahrscheinlich das Paradebeispiel für ein gut durchgeplantes Rennen, bei dem dann auch wirklich alles so aufgeht, wie man sich das gedacht hat.
Ja.
Und dann kann halt auch sowas dabei herauskommen.
Ja. Erstmal hat für die Pace aber eine andere gesorgt, Marjolaine Pierret. die hatte ich ja so ein bisschen auf dem Schirm in meiner Prediction.
Ja, ja.
Als Lokalmatadorin hier. Und die hat einfach ihre Chance genutzt. Sie ist hier zu Hause, sie trainiert hier. Sie trainiert viel mit Yves Cordier, der ja der Chef des Rennens hier vor Ort ist. Ja, sie hat hier ihre Heimstärke, ihren
Vorteil. Sie hat es einfach ausgenutzt, dass sie gesagt hat, aber auch, dass sie sich gut gefühlt hat, dass sie gute Beine hatte und gesagt hat, so hey, auf was soll ich warten? Ich habe nur diese eine Chance, nach vorne zu gehen. Hat aber auch gesagt, sie ist ja mit Clément Mignon zusammen und hat auch gesagt, sie auf der Pressekonferenz, ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich hier den Clément mache, dass ich zu viel reingebe und dass ich dann nachher für büßen muss.
Ja, der hat es im letzten Jahr mit Simulator so gemacht.
Ja.
Genau, wir sind vorweg und jetzt sie ganz alleine erstmal, aber man hat gesehen, die Lücke wird kleiner.
Ja, Genau, und man hat dann auch gesehen, dass sie letztendlich in den Abfahrten nicht mit der Stärke von Cat Matthews und auch nicht mit der von Laura Philipp mithalten konnte. Sie hat selbst gesagt, sie hat überall gebremst, wo sie nicht hätte bremsen sollen und hatte das zwar im Ohr, was das alle gesagt haben, hey, das kannst du in Aero-Position fahren, aber das war ihr dann alles doch zu heiß. Und da hat sie dann gesagt, ich muss ein bisschen auf Sicherheit machen und hat dadurch natürlich auch den Anschluss dann verloren.
Ganz genau. Also, zwischenzeitlich sah es nach einer Dreierkonstellation aus, die sich so ja, ungefähr zur Hälfte der Strecke ergeben hat. Vor allen Dingen eben durch eine gewaltige Aufholjagd von Laura Philipp, die Athletin für Athletin überholt hat und irgendwann auf Tuchfühlung zur Spitze war.
Ja.
Und da hat sich Marjolaine Pierret erst nicht abschütteln lassen. Cat Matthews war auch dabei. Und die drei haben, das konnte ich über lange Strecken beobachten da, ein sehr, sehr faires Rennen an der Spitze geliefert. Ja. Ich habe ja jetzt auch zum allerersten Mal eigentlich so den Race Ranger im Einsatz gesehen und ich glaube schon, dass das für die Psychologie der Fairness ein gutes Tool ist.
Ja. Auf jeden Fall. Also man hat diese Awareness, würde der Engländer sagen. Also
ja, genau,
man ist,
genau
das. Okay, es wird halt immer nur auf Englisch über den Race Ranger gesprochen. Deswegen, man ist aufmerksam. Man weiß, wie sich das einzuordnen ist und kann eben nicht in diese Situation kommen und diese hätte und wenn. Es ist eine klare Geschichte.
Ja.
So, und ich habe trotzdem immer gedacht, so wenn dann auch, weil sie ja auch dann, es gab dann ja auch immer Führungswechsel und so, und es gibt eigentlich eine Position, in der du da nicht sein willst, das ist die in der Mitte irgendwie, so habe ich so das Gefühl, weil du nicht so richtig weißt, was ist jetzt und hin und her. Also am sichersten ist es einfach, man fährt das Ding von vorne, aber das ist natürlich auch einfacher gesagt als dann getan. Cat Matthews noch im Nachgang hat sie das schön geschildert, sie war oben und hat dann eben ihren Coach Björn gesehen und der hat ihr zugerufen, du hast 3 Minuten auf Laura und sie hat so gesagt, so sweet, das war ihr Zitat, aber auch kurz danach ging es dann, hörte sie auf einmal so ein Rauschen neben sich und Laura Philipp zog an ihr vorbei und sie hat gesagt so, oh, das ging schnell.
Ja.
Da war das vorbei mit den 3 Minuten. Das hat nicht so lange gedauert, bis sie das aufgeholt hatte. Und dann von da an musste sich halt mit dieser neuen Situation mit Laura dann auseinandersetzen.
Ja. Was mir bei der Auffahrt überhaupt nicht gefallen hat und vielen anderen auch nicht, die das beobachten mussten, war, dass die Strecke sehr voll mit Autos war. Ja, ich habe da Fotos, wo man denkt, das kann kein Rennen sein. Chelsea Sodaro in einer 10er-Autokette. Man hat vorher gesagt, wir können es euch nicht garantieren. Wir fahren durch 17 Ortschaften und wir können nicht jeden einzelnen Anwohner da festhalten. Ja, man kann nicht überall da Polizei hinstellen. Vielleicht geht das bei der Tour de France, beim Ironman geht es nicht. Man war sich nicht sicher, ob doch mal ein Auto von irgendeinem Anwohner, der es nicht mitbekommen hat oder so weiter, auf der Strecke auftaucht. Die Autos wurden immer relativ schnell rausgewunken. Es gab aber auch lange Passagen, wo es keine Ausfahrten gab von dieser Straße, wo sich die Straße die Berge hochschlängelt und wo sich dann hinter der Spitzengruppe, die man natürlich autofrei halten wollte, eine Autoschlange von teilweise über 10 Fahrzeugen gebildet hat, durch die Athleten natürlich durch mussten. Ich habe da eine lange Sequenz, wo Chelsea Sodaro 10 Autos nacheinander überholen muss und mal 2 links, mal rechts. Was mich vor allen Dingen gestört hat, war, dass das eben nicht nur Anwohner waren, da waren wirklich Autos mit Fans. Hm. Vollgepackt mit 5 jungen Leuten, die Athleten angefeuert haben. Und da habe ich mich gefragt, hey Leute, habt ihr es einfach nicht geblickt?
Ja, vermutlich.
Vermutlich, ja. Und auch etwas anderes, wo man sich jetzt erstmal denkt, das ist doch kein Problem. Es waren auch relativ viele Radfahrer unterwegs, da in den Steigungen, was 2 Probleme hervorruft. Die sind natürlich dann irgendwo mal zwischen den Athleten. Ja? Also ist dann mein persönliches Pech. Die sind dann im Foto drin, die will ich aber nicht da haben. Aber die denken gar nicht daran. Die sagen, ich fahre auf der linken Fahrspur da hoch. Aber die denken gar nicht dran, dass es eben nicht nur die Athleten sind, die auf der rechten Fahrspur fahren, sondern auch mal Motorräder, Kampfrichter, Medien, auch mal einen Krankenwagen und so. Und dann sind einfach das alles Hindernisse, die da nicht hingehören. Ja? Also wenn man das Rennen denn anfeuern will von da oben, dann fährt man früh genug hoch und bleibt da irgendwo stehen, aber man fährt da nicht mit. Es ist eine Rennstrecke an dem Tag. Es gibt immer auch wieder diese Honks, die in Rot den Solarer Berg hochfahren im Rennen ohne Startnummer, einfach um es mal zu erleben. Das gehört sich nicht und da muss man einfach vorsichtig mit umgehen, früh genug losfahren, sich irgendwo hinstellen und wenn die Action vorbei ist, wieder weg, aber nicht so, wie es da passiert ist.
Ja, Genau, also, aber du hast es ja im Prinzip zusammengefasst, wem will man letztendlich den Vorwurf machen? Iron Man hat es gesagt, du hast es gerade eben gesagt, Riesenrennstrecke, wir versuchen da alles, das Auto freizuhalten, aber wenn Leute sich halt eben so verhalten, ja, dann liegt es auch nicht in der Macht des Veranstalters. Und das hat auch nichts mit Iron Man zu tun, das haben, nein, wir in Rot schon genauso gesehen. Damals erinnere ich mich an Jan Frodeno, der fast über Kopf gegangen wäre, weil er einem Auto ausweichen, ja, musste und so weiter. Das kann überall passieren.
Ja. Auf der anderen Seite, und da ein großes Lob an Iron Man, die Sicherheit des Rennens als solches, das war perfekt organisiert. Es gab eine Motorradcrew, wo alle, die auf dem Motorrad gesessen haben, am Ende gesagt haben, besser geht es nicht. Professioneller kann man nicht fahren. Zum Beispiel, dass die alle Motorräder im Funknetz waren. Das habe ich so noch nicht erlebt, ja, bei anderen Rennen. Ja, dass die wirklich alle im Funknetz waren und alle informiert waren. Mein Fahrer konnte mir auch immer sagen, bei welcher Position wir gerade sind, als ich Fotos gemacht habe. Ja, ja. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ja, super sicher, super gut ausgestattet, super gebrieft und vor allen Dingen super organisiert. Und da gibt es eben bei Ironman dieses Schema der Course Control. Das sind drei super erfahrene Menschen, die alle selbst auf dem Motorrad sitzen, ohne weitere Passagiere, die über Funk genau Bescheid wissen, was gerade passiert und die genau zuordnen, welches Motorrad gerade in welche Zone fahren darf, in einem fließenden Geschehen. Und das war sowas von perfekt organisiert. Und da gab es am Ende auch viel gegenseitiges Lob, weil das alles richtig gut harmoniert hat, ohne dass es irgendeinen Impact ins Rennen hatte und so. Und das funktioniert. Das funktioniert auf einer so schweren Strecke wie hier. Das funktioniert bei einer Weltmeisterschaft. Und da können sich viele andere Veranstalter eine Scheibe von abschneiden. Wir haben ja momentan in Europa die Situation, dass bei den großen Rennen gar keine Motorräder mehr für die freie Presse zugelassen sind und nur noch die Bilder von Ironman kommuniziert werden. Wir haben die Bilder gesehen gestern beim Siegerbankett. Tolle Bilder, ja. Aber natürlich kommt in keiner Ironman-Kommunikation dieses Thema vor, wie funktioniert der Race Ranger und wie viele Autos waren da unterwegs. Dafür braucht es eben die freie Presse als Augenzeugen. Und da hoffe ich einfach, dass man sich auch in Deutschland wieder besinnt und in Europa bei den anderen Rennen Augenzeugen, die Medien wieder zuzulassen. Weil hier hat man gesehen, wie es funktionieren kann, wenn man es ernst nimmt, wenn man es will und wenn man es gut organisiert und nicht alles irgendwo dem Zufall überlässt. Ja, also das war richtig, richtig gut. Ich hatte dann noch eine Situation, die war nicht so schön, nicht richtig gut. Und zwar war ich in der Nähe, als Anne Reischmann gestürzt ist. Aber auch da hat sich dann wieder ausgezahlt, was wie funktioniert, weil eben der Motorradfahrer im Funknetz war, Krankenwagen rufen konnte. Ja, also zur Situation, es war in einer Abfahrt, Anne Reischmann ist da runtergefahren. Und das war sicher eine große organisatorische Panne, muss man sagen, dass es hier als Wasserflaschen nur diese, ja, ich sag mal, Wasserflaschen in Lidl-Qualität gab.
Ja, diese labbrigen.
Sehr weiches Plastik. Ja. Es gibt immer spektakuläre Bilder, wenn die Athleten die greifen, weil die Hälfte schon rausspritzt. Aber die halten natürlich nicht und die halten auch nicht in einem Flaschenhalter. Und das war ein großer Kritikpunkt. Man muss ja wissen, die Profis, die nehmen ja nicht das angereichte Energiegetränk aus der Radflasche, die es dann auch da gab, sondern nehmen Wasser, weil sie ihre Energie selbst auf sich abgestimmt haben und dabei haben und nur Wasser zum Verdünnen brauchen oder zum Kühlen. Und in dem Fall war es so, Anne Reischmann hatte diese Flasche im Flaschenhalter auf dem Lenker, die hat sich gelöst und dann ist sie entweder rübergefahren oder hat reagiert, weil diese Flasche von ihrem Rad war und ist dann gestürzt, über den Boden geschlittert, hat sich die linke Seite aufgeschürft und musste dann versorgt werden. Wir sind dann erst da geblieben. Der Motorradfahrer hat den Krankenwagen gerufen. Ich habe versucht, die anderen Athleten das ein bisschen rumzuleiten. Ja, das war sicher einer der Schwachpunkte der Orga, diese Flaschenqualität, die man schon aus dem Vorjahr kannte, wo man nicht darauf reagiert hat.
Leider, anderes Land, aber selbes Problem. Auf Hawaii auch. Thailand, ja, hat damals die Zeitstrafe bekommen, weil hier die Flasche rausgefallen ist. Ja, das ist tatsächlich was man wirklich kritisieren muss und kann und wo Ironman eigentlich auch reagieren muss, finde ich. Es kann nicht sein, dass durch sowas Leute zu Fall kommen, dass Versorgung nicht richtig sichergestellt werden kann, weil die Dinger mal halb leer sind oder weil man sie nicht aufkriegt. Das war ja auch immer das Problem, dass wenn man die gegriffen hat und die sind nass, dann kriegt man oben diesen Deckel auch überhaupt nicht richtig aufgeschraubt. Also alles auf Hawaii. Und das ist einfach, das wiederum ist einer WM einfach nicht würdig.
Ja, da gab es schon einige Kritik am Versorgungskonzept, auch zum Beispiel, dass die Verpflegungsstellen zu kurz waren. Zu kurz in dem Sinne, dass man ja nur in diesen Verpflegungsstellen überhaupt seine mitgeführten Flaschen und so wieder loswerden darf. Ja, das heißt, da stand immer ein Schild, Last Chance Littering oder sowas. Also die letzte Chance, hier was abzuwerfen. Und das kam, das habe ich ein paar Mal gehört, viel zu früh immer. Man hatte gar nicht die Zeit, sich zu versorgen, bevor man das Ganze wieder entsorgen durfte, legal entsorgen durfte. Im letzten Jahr gab es ja dann Situationen, Braden Curry, der halt noch was dabei hatte, es danach irgendwo losgeworden ist und dann auch dafür bestraft wurde. Und auch das kann man sicher kritisieren, das kann man besser machen.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Also, weil das ist so wichtig, dass diese Versorgung vernünftig funktioniert. Und wenn man dann mit diesen Flaschen da zu kämpfen hat. Naja, angesprochen ist es. Ich hoffe, dass die Athleten da Druck machen, weil ich meine, letztendlich ist es ja deren Job, da, dass die und die haben da das Interesse dran. Sie haben ansonsten also du hast vorhin auch gesagt, faires Rennen wurde von vielen auch aus der Spitze einfach gelobt, dass sie gesagt haben, dass so kann das funktionieren. Das hat, dass das alles gut war, was die Abstände anging und so weiter. Also von daher. Schauen wir mal. Und letztendlich ist es ja auch immer, auch wenn man nicht von Fingerspitzengefühl reden soll, was den Race Ranger angeht, weil die Regeln natürlich klar sind, schon immer klar waren. Es ist halt nur ein optisches Hilfsmittel.
Ja.
Und das muss man sich halt immer bewusst machen, müssen sich die Athletinnen bewusst machen, dass sie einfach sagen, okay, ich kann nicht oder darf nicht nur darauf vertrauen, was da blinkt, sondern ich muss auch für mich selber im Griff haben. Da gab es eine witzige Situation noch mit Cat Matthews ganz zum Schluss, die ja wirklich auf der Zielgeraden nochmal an Laura Philipp kurz von links nochmal vorbeigeschossen kam, hatte den Grund, Laura ist aus dem Schuh rausgegangen und wurde dadurch abrupt langsamer. Cat fuhr rein und das Licht blinkte rot und in ihrem Kopf ist auch, okay, rot heißt, ich muss überholen, egal wie lange das noch ist. Und sie hat einfach gesagt, das wäre einfach so bescheuert gewesen, wenn sie jetzt dafür eine Zeitstrafe 100 Meter vor dem Wechsel bekommen hätte, weil sie zu nah aufgefahren ist. Deswegen hat sie gesagt, okay, ich muss noch irgendwie vorbeikommen. Sollte keine Nervenprobe oder wie soll man sagen, sollte also kein Spielchen sein, irgendwie nach dem Motto, ich bin jetzt hier die Erste in der Wechselzone, sondern einfach war purer Selbstschutz, dass sie nicht noch irgendwie durch eine ganz blöde Aktion dann noch eine Zeitstrafe bekommt.
Die Radstrecke, wir haben es im Vorfeld gesagt, drei Teile, sicher der vorentscheidende, die lange Steigung, hoch aufs Hochplateau, auf dem Hochplateau dann, es war ein bisschen windig, vor allen Dingen im Age-Group-Bereich wurde das nachher gesagt, da geht es dann lange von West nach Ost und da stand der Wind wohl von vorne, das sieht man auch an den Zeiten, also gerade an den Age-Group-Zeiten, also das ist schon eine auch zeitlich sehr lange Radstrecke gewesen.
Das ist ein hartes Ding auf jeden Fall.
Ja, also man fährt natürlich ewig lang erstmal bergauf und dann, wenn man oben endlich in der Ebene angekommen ist, da Gegenwind zu haben,
Und es ist auch ja eine Ebene in Anführungszeichen, ne? Ja. Also es ist nicht fahren hinterm Deich.
Trotzdem DNF-Quote unter 2%. Das kennen wir ja auch. Im letzten Jahr auf Hawaii gab es ja auch die geringste DNF-Quote aller Zeiten in dem reinen Frauenrennen, wo man vorher gesagt hatte, boah, viele werden das gar nicht schaffen. Aber wer hier hingekommen ist und nicht irgendein großes technisches Problem hatte oder gesundheitlich völlig daneben war, der hat das auch durchgezogen.
Absolut. Und mit jetzt wissen wir natürlich von allen, aber auch die bei den mit ganz unterschiedlichen Eindrücken dann von Marjolaine Pierre-Rey haben wir gehört, dass sie gesagt hat, irgendwie so war schon ein bisschen scary die Abfahrt.
Ja.
Cat Matthews hat es einfach nur genossen und hat es einfach gelebt, quasi da runterzufahren.
Ja.
Es gab einen schönen Screenshot irgendwie. Letztendlich hat sie in dem Strava-Segment, wo es runtergeht, eine der besten Zeiten überhaupt. Ich glaube, sie ist nicht ganz vorne, aber sie hat so Cameron Worth zum Beispiel hinter sich gelassen. In dieser Liste poppt sie halt, ich meine, sie ist an der zweiten Stelle dann. Also die hat wirklich, wirklich alles reingegeben in diese Abfahrt.
Ja, ja.
Großen Respekt. Also ja. Das muss man erstmal so hinkriegen.
Ja, auch das hat man im Nachhinein gehört. Ich meine, es ist gerade im letzten Jahr viel diskutiert worden über die Strecke, bevor sie stattgefunden hat. Die Speedbumps, die Gullideckel und so weiter. Aber da merkt man einfach die Radsporterfahrung der Region hier. Es war alles perfekt bezeichnet. Auch in der Abfahrt gab es dann keine ganz großen Probleme mehr mit Verkehr. Das war eher so in der Auffahrt am Anfang, wo das Ganze natürlich auch deutlich langsamer abläuft. Und ja, also das war dann auch klar, dass sich dann in der Abfahrt auch nur die Kameramotorräder für den Livestream da aufhalten. Also die da jetzt noch irgendwie auf Teufel komm raus ein Foto auszupressen oder so, das macht sicher keinen Sinn.
Nein.
Wir für uns als Team, mein Fahrer Benjamin und ich, wir haben schon versucht, da Abstand zu den Athleten zu halten, mussten natürlich auch ein bisschen wieder aufholen, um wieder dran zu sein, nachdem wir lange bei Anne Reischmann da eben waren. Aber ich muss wirklich sagen, es war super, super sicher. Ich habe dann dieses leichte Gefühl der Seekrankheit gehabt, was du schon vom frühen Tag hattest. Aber am Ende habe ich es geschafft, da runterzukommen, heile. Wir waren alle heilfroh. Und wie gesagt, es wurde auch von allen Seiten dann gegenseitig gesagt, das war gut, wie wir es heute gemacht haben und so kann es laufen. Ja, also das war sicher was, wo man von einer WM lernen kann.
Laufen ist ein gutes Stichwort.
Ja.
Wir kommen zum Laufen.
Wir kommen zum Laufen. Ich bin erstmal ins Pressezentrum, habe meine Motorradkluft abgelegt und habe auf dem Fernseher gesehen, was sich da abgespielt hat. Zunächst ein Schulter-an-Schulter-Rennen von den beiden Führenden. Wie gesagt, Marjolaine Pierry hat abreißen lassen. Es blieben über Kat Matthews und Laura Philipp. Und irgendwie war mir in dem Moment schon klar, eine von beiden wird Weltmeisterin.
Ja, man kann es fast so sagen. Also und man kann jetzt natürlich, also der Kampf zwischen den beiden war natürlich elektrisierend und war richtig spannend. Und dann konnte man doch sagen, okay, wer wird Dritte? Das war noch das nächste Fragezeichen. Und alles andere war im Prinzip, wir kämpfen uns nach Hause. So muss man es tatsächlich sagen, aber natürlich Entschädigung fürs Zuschauen durch diesen fantastischen Kampf der beiden da vorne.
Ja, ja, absolut. Wie gesagt, das durfte ich dann erstmal am Monitor sehen. Als ich dann rauskam, war der Kampf eigentlich schon entschieden.
Ja, das darf man natürlich nie zu früh sagen.
Nein.
Das hat mich auch teilweise wirklich ein bisschen gewundert, so dass man hat dann doch schon zu viel gesehen, was auf den letzten Kilometern noch passieren kann. Und wer gedacht hat, irgendwie so, dass das nach der Hälfte des Marathons um ist, dass da so ganz so früh wollte ich dann doch noch nicht einstimmen in
ja, und da ist jetzt vielleicht die Frage, ist diese Laufstrecke vielleicht zu planbar, zu einfach? Es sind 4 Runden, es geht immer 5 Kilometer rauf, 5 Kilometer runter, völlig flach, gut einsehbar. Ist das vielleicht zu planbar, als dass es da noch große Action, große Überraschungen geben könnte? Ich meine, im letzten Jahr haben wir es gehabt. Patrick Lange von hinten, da war immer die Frage, wie weit kommt er noch nach vorne? Am Ende hat es nicht ganz gereicht für Sam Laidlow, aber er ist Vize-Weltmeister geworden hier mit einer Aufholjagd, wie wir es eigentlich von Anna Haug erwartet hatten. Die war jetzt nicht dabei. War da zu früh die Luft raus?
Ich glaube nicht, weil letztendlich hast du immer diesen Faktor, dass noch ganz viel passieren kann. Zum Beispiel, wie es dann ja auch Cat Matthews am Ende passiert ist, die Krämpfe bekommen hat, die gehen musste. Die eigentlich an der, ich habe es an der Stelle, als ihr das erste Mal passiert ist, da war sie kurz vorm Wendepunkt hinten am Ziel, stand ich genau daneben. Und ich habe gedacht, das war's, jetzt hört sie auf, weil da hatte Laura schon ordentlich Vorsprung und der hat gesagt, okay, das war's für sie. Aber für sie, Gott sei Dank, sie hat es auch so gesagt, irgendwie, dass es an dem Zeitpunkt zum ersten Mal passiert ist, weil da wirklich so viele Leute ihr zugesprochen haben und gesagt haben, hör nicht auf, gib nicht auf, ne, zieh es einfach weiter durch und kämpf weiter, dass sie da wirklich tatsächlich nochmal angelaufen ist. Es sah nicht danach aus. Also wirklich, sie hatte mal gesagt, irgendwie, eigentlich redet sie nicht so gerne immer über Krämpfe, weil das ist immer so eine, so eine Wischi-Waschi-Geschichte, Krämpfe, so, ne, ist manchmal so hin und her. Und sie hat gesagt, sie hatte auch ewig keinen. Sie kann sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal einen Krampf hatte. Aber hier hat sie gesagt so, meine Güte, war das schlimm. Das hat irgendwie im Rücken und Unterkörper angefangen irgendwie. Und dann ist es ihr in die Oberschenkel geschossen. Und dann hat sie gesagt, es war einfach unvergleichlich. Das war der Tribut, den sie zahlen musste für den mutigen Angang für die ersten für beide zu schnellen Kilometer.
Ja.
Beide sind zu schnell letztendlich angelaufen.
Und natürlich eine enorm herausfordernde Radstrecke.
Genau, und da wollte ich noch drauf kommen. Das hat Anne Haug immer vorher gesagt. Sie hat gesagt, man kann ganz viel über die schnelle Laufstrecke reden, aber die Voraussetzungen, mit denen sie dahin kommen an diese Laufstrecke, sind halt ganz andere. Und diese Radstrecke ist einfach hart, sodass sie auf jeden Fall den Lauf beeinflusst. Da geht keiner frisch bei null rein läuft da los, sondern diesen Rucksack schleppst du damit hin. Ja, und bei dem einen ist er schwerer und bei dem anderen leichter.
Ja, wenn wir uns die Athletinnen mal angucken, also eine Laura Philipp, die sah schon sehr gezeichnet aus beim Laufen, hat aber ihren Stiefel durchgezogen, an den Verpflegungsstationen und so. Bei der Kat Matthews, du hast es erwähnt, die Bilder haben, glaube ich, viele gesehen, die dann irgendwann gehen musste, weil Laufen nicht mehr ging. Ja, dann haben wir eine Chelsea Sodaro gehabt, die hat, glaube ich, ihr Pokerface behalten, was sie bei der Pressekonferenz auch hatte, hat das Ding durchgezogen, irgendwann Marjolaine Pierret überholt. Und die wiederum, die ist, glaube ich, richtig gut gelaufen, aber die hat immer richtig Zeit an der Verpflegungsstation gelassen, weil sie einfach sich kühlen musste, verpflegen musste und so weiter. Da ist vielleicht auch so ein bisschen die Unerfahrenheit auf der Langstrecke noch sichtbar gewesen. Ja, die ist am Ende Vierte geworden.
Ja, und aber auch in so einer Situation, in der die du dann kommst, wo du sagst, okay, jetzt ist halt Chelsea Sodaro mir vorbeigezogen, die hole ich nicht wieder ein, wenn es alles normal läuft. Und nach hinten, und das kannst du ja dann auch relativ schnell feststellen, habe ich noch Puffer, was ja auch dazu führt, dass du dir die Sekunden dann auch unter Umständen noch nehmen kannst, so, ne, um dann wirklich auch da nicht, dass du dann auch noch einbrichst, so, und so hat sich das im Prinzip dann hinter ihnen dann sortiert. Ich meine, Nikki Bartlett ist Fünfte geworden. Für sie ein Riesending. Sie hat gesagt, so Top 10 wäre richtig gut gewesen. Und unter die Top 5 zu kommen, nur ein Traum. Und die hat wirklich richtig Meter gemacht und hat sich da schön durchgearbeitet. Also das war cool zu sehen, dass dann eben auch noch was geht. Also natürlich mit zeitlichem Abstand. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Aber Platzierung und letztendlich auch Kohle. Ne?
Ja,
spielt der Abstand dann mal keine Rolle.
Ja, wenn wir mal die zeitlichen Abstände anschauen. 8:45:15, die Siegerzeit von Laura Philipp. 8 Minuten dahinter, Katrina Matthews. 8 Minuten und 5 Sekunden. 8 Minuten ist schnell ausgerechnet. 8 mal 60 sind 480 Punkte in der Ironman Pro Series. Das ist schon ein Brett dann. Ja? Also diese Abstände, wo man ja dieses Jahr den Slogan hat, every second counts. Die sind schon deutlich, ne? Und die dritte, Chelsea Sodaro, dann wieder 11 Minuten hinter der zweiten. Also es waren schon sehr, sehr deutliche Unterschiede hier. Was für die Überlegenheit einer Laura Philipp spricht, ja, die ist einfach den schnellsten Marathon gelaufen in 2:44. Da ist keine andere auch nur auf 10 Minuten rangekommen in der reinen Laufzeit, in der reinen Laufleistung.
Ja, da ist wirklich alles aufgegangen, auch wenn natürlich auch da immer Missgeschicke. Sie hat gleich am Anfang ihr Kühlband verloren und ihre Brille ist dann ohne Brille losgelaufen. Ist natürlich immer so fürs Thema Pokerface immer ein bisschen schlecht, wenn man ohne Brille läuft. Irgendwie so bei den anderen konnte man es dann teilweise nicht sehen. Bei ihr hat man dann schon gesehen, was da los ist in ihrem Gesicht. Das ist auch wirklich heftig, ist dann loszulaufen. Und ihr hat es dann geholfen, dass sie sich dann wirklich beherzt dann auch abgesetzt hat, weil sie dann irgendwann ja auch gemerkt hat, dass der Vorsprung so groß ist, dass in die Phase, wo es auch für sie richtig schwer wurde, sie dann sich auch schon einen kleinen Puffer erarbeitet hat.
Ja. Und den konnte man ihrem Gesicht dann auch absehen. Irgendwann hat man dann so Ansätze eines Lächelns gesehen bei Laura Philipp, als es auch in die dritte und vor allem in die vierte Runde ging, wo man gesehen hat, okay, das muss ich jetzt noch durchziehen, das wird noch hart, aber ich kann mich so langsam darauf freuen, was am Ende kommen wird.
Ja.
Ja, der Zieleinlauf. Sehr emotional.
Ja.
Ne? Trotz des riesigen Vorsprungs.
Wie letztes Jahr mit Sam Laidlaw, der auch mit der Nummer 3 ins Rennen gegangen ist, genau wie Laura. Sie hat auch gesagt, sie hat schon vorher bei der Pressekonferenz gesagt, sie hat sich immer wieder das Rennen von Sam Laidlaw angeguckt und hat gesagt, Mensch, so könnte es doch laufen. Also zumindest hinten raus, ne? Also das Schwimmen, da sage ich mal, da war sie jetzt nicht, glaube ich, so optimistisch, dass sie sagt, dass sie so stark schwimmt wie Sam Laidlaw, aber ne, in den Bergen Druck machen, vernünftig auf die eigenen Stärken besinnen und dann mit einer hohen Grundgeschwindigkeit, sag ich jetzt mal, ohne irgendwie eine Wahnsinnsattacke irgendwie zu setzen, sondern einfach da Druck zu machen, sich in eine gute Position zu bringen und dann die Laufstärke ausspielen.
Ja. Ja, so haben wir sie, unsere zweite Weltmeisterin. Nach Anne Haug, 5 Jahre nach Anne Haug, 5 Jahre hat es gedauert. Und jetzt haben wir zwei Ironman-Weltmeisterinnen, die beide noch aktiv sind.
Es war ein langer, langer Weg für Laura Philipp, muss man tatsächlich sagen. Also ich hab's gerade ins Edi geschrieben, ins Editorial der nächsten Ausgabe. Ich erinnere mich noch sehr gut an 2017 auf Hawaii.
Ja.
Da war sie eine der, wenn nicht sogar die überlegene 70-3-Athletin. Sie hatte zwar bei der Weltmeisterschaft nicht gewonnen, aber sie hat eine Wahnsinns-Siegesserie hingelegt, quasi nach Belieben 70-3-Rennen gewonnen und hat sehr viele davon gemacht.
Ja.
Und ist aber neugierig gewesen, auch zu sagen, kann ich das wohl auf die Langdistanz übertragen? Ist das was für mich? Kann das funktionieren? Damals haben wir natürlich von Nizza noch keine Ahnung gehabt. Das konnte niemand ahnen, dass es sie da irgendwann mal hinführen würde.
Ja.
Das Thema war Hawaii, aber es war schon damals der Gedanke, ich gehe nur auf die Langdistanz, wenn das wirklich sinnvoll ist, wenn ich da wirklich aus dem Stand konkurrenzfähig bin. Und sie war dann auf Hawaii und hat sich das Rennen angeguckt da und hat selber Tests gemacht, hat ausprobiert, war danach noch bei der Xterra WM und so weiter. Mhm. Aber da hat es im Prinzip angefangen. 2017 fiel dann so der Entschluss, okay, wir gehen das an. 2018 hat sie dann ihre erste Langdistanz gemacht in Barcelona, was, glaube ich, damals die Rookie-Bestzeit war. Es hat noch nie hat ein Ironman-Rookie bei den Profis so eine schnelle Zeit hingelegt, hat da gewonnen. Und dann begann ein langer Weg, der sicher nicht immer nur steil bergauf gegangen ist, der auch viele Rückschläge beinhaltet hatte. Wir haben darüber gesprochen, die WM in St. George, die sie nicht machen konnte. Topfit, wo auch der Plan eigentlich ein guter war.
Ja.
Ne, die Radstrecke hätte ihr gelegen. Das war alles auch wie gemalt für sie.
Mhm.
Da konnte sie nicht mitmachen. Fantastisches Rennen in Hamburg da drauf. Dann trotzdem wieder. Letztendlich zweimal vierter Platz, einmal dritter Platz bei einer WM. Das sind viele Jahre, die da ins Land gehen, bis du dann wieder zum Zug kommen kannst. Und jetzt, ich hatte es eingangs gesagt, war der Moment einfach gekommen. Die Voraussetzungen mit der Strecke hier in Nizza, ihre Position, in der sie sich selbst befunden hat, der Weg durchs Jahr, der viel zu bieten hatte, aber wo man dann auch wirklich gucken musste, was mache ich? Und das hat sie sich offensichtlich genau richtig zurechtgelegt.
Ja.
Ja, das ist der Lohn der Mühen, der vielen Arbeit, die da drin steckt in so einem Projekt.
Sehr, sehr viel Arbeit, ja.
Ja.
Mhm. Ja, gehen wir nochmal so die Top Ten durch. Laura Philipp, Kat Matthews, Chelsea Sodau auf dem Podium. Marjolaine Piret mit einem ordentlichen Einstand als Vierte hier beim Heimrennen. Also da glaube ich auch, da kommt noch was.
Ja, mehr als ordentlich, würde ich sagen. Es war ihre zweite Langdistanz überhaupt. Also ne, das und das dann irgendwie auf so einem Niveau das auf so einer schweren Strecke durchzuziehen. Da und sie ist Anfang 20. Also da ist noch einiges möglich.
Vor allen Dingen, wenn man sieht, wie sie das gemacht hat, mit viel Unerfahrenheit, die man auch gesehen hat. Wenn da die Routine reinkommt, dann wird das, glaube ich, eine, die man zukünftig mit auf der Rechnung haben
muss. Absolut.
Ja? Niki Bartlett auf Platz 5. Jetzt kommen so die Plätze, wo man sagen muss, jetzt kommen so ein paar Überraschungen, oder?
Ja, schon. Aber das ist ja immer das Thema, ne? Du hast immer welche, bei denen läuft's richtig gut, die haben wir vorne gesehen und dann hast du auch immer die rausfallen. Sind ja auch dann ein paar DNFs dabei, auch von Namen, die man dann eben doch deutlich weiter vorne gesehen hat. Und dann gibt's dann halt eben so eine Top Ten.
Ja, ja. Ne? Marta Sanchez auf Platz 6, die Spanierin, bärenstarke Schwimmerin. Hat sich so dadurch gekämpft und am Ende der sechste Platz sicher auch eine große Überraschung.
Ja,
hat man so nicht gerechnet.
Genau, kam auch dann relativ gut vom Rad noch runter, 6 schnellste Radzeit.
Mhm.
Also von daher da ganz gut platziert beim Laufen, dann eben deutlich nicht mehr mit, konnte sie nicht mehr mithalten mit ganz vorne. Ja.
Ja. Penny Slater auf Platz 7 aus Australien. Gehen wir sie durch. Lotte Wilms aus den Niederlanden auf Platz 8. Jackie Herring, die Hamburg-Siegerin, auf Platz 9 und Hannah Barry aus Neuseeland auf Platz 10. Sicher irgendwo vielleicht auch neue Namen teilweise, an die man sich gewöhnen werden muss. Ja,
Jackie
Herring. Ein gutes Top-10-Feld.
Ja, auf jeden Fall. Und genau das, was ich vorhin meinte, ne, wenn wir da hinten nochmal gucken, wer es eben nicht geschafft hat, da sind dann eben Namen, die auch dann da vorne eigentlich reingehören oder die halt einen sehr, sehr schlechten Tag hatten und sich trotzdem durchgebissen hatten.
Ja.
Ich habe kurz noch mit Jackie Herring im Ziel gesprochen, die saß da auf dem Hocker und war völlig leer. Und ich habe ihr zu einem sehr guten Kampf gratuliert irgendwie und sie hat gesagt, Mann, war das hart heute.
Ja.
Aber sie musste natürlich, ne? Für sie gilt es in der Pro Series, da weiter am Ball zu bleiben. Sie brauchte unbedingt, das kann man nicht einfach so wegziehen lassen, so ein Finish.
Ja.
Und deswegen hat sie sich da durchgebissen. Ihre Kinder waren da am Straßenrand, gibt es ein ganz süßes Video.
Ja, ja, ja.
Das ist, da kannst du ja nicht aufhören.
Ja.
Da musst du halt durchziehen. Ja, ja. Und Top 10 bei einer WM.
Ja. Schauen wir noch auf die Deutschen. Auf Platz 14 die zweitbeste Deutsche, Merle Brunet. Fast eine Stunde Rückstand dann auf die Siegerin. Die hatte schon ordentlich Rückstand nach dem Schwimmen. Ist ja einen soliden Marathon noch am Ende gelaufen dann. Mit Platz 14 belohnt, sag ich mal.
Würde ich auch so sehen.
Zweitbeste Deutsche. Ja. Also was für ein Einstand. Ne?
Ja, und auch gerade sie. Wir hatten sie ja bei uns in der Show. Total spannend, irgendwie die Geschichte.
Ja.
Es ist ja eigentlich immer alles noch Neuland für sie. Dieses Langdistanz-Triathlon-Ding.
Ja.
Und von daher dann bei einer WM da so dabei zu sein, ja, mehr als respektabel. Also das ist auf jeden Fall... Ich weiß nicht, wie sie selbst damit zufrieden ist, aber ich glaube, dass sie da an einem sehr harten Tag sich da gut durchgebissen hat.
Ja, ja. Dann kam ein deutsches Quartett auf den Plätzen 18 bis 21 im Abstand von 8 Minuten in der Reihenfolge Daniela Bleimehl, Katharina Wolf, Julia Skala und Laura Zimmermann. Deutsche Einigkeit.
Ja. Ja. Ja, das ist das, was ich vorhin auch meinte, dass es beim Laufen, dass man dann einfach ja bei sich bleiben musste und gucken, dass man das irgendwie durchbekommt, weil man mit dem Ausgang des Rennens nicht mehr wirklich was zu tun hat oder auch nicht mit den Geldrängen letztendlich, wo sich's noch lohnen würde. Daniela ja. Bleimehl wollte das Rennen unbedingt ins Ziel bringen. Sie hat sich auch so geäußert. Sie hat einfach gesagt, das war das, was sie noch machen konnte. Starke Schmerzen, alles, was in der Vorbereitung, die ja bis zum Schluss ja offen war, ob sie überhaupt teilnehmen kann und dann sich entschieden hat, das zu machen, war das einfach das, was noch ging.
Ja.
Ja.
Ja, Katharina Wolf, Julia Skala, Laura Zimmermann, mit dem letzten Profirennen ihrer Karriere.
Ja.
Sie hat das im Interview im Vorfeld gesagt, dass sie vielleicht irgendwo Richtung Gravel oder Trailrunning weitermachen wird als Sportlerin, aber eben nicht mehr als Profi-Triathletin. Sie schlägt jetzt ihre zweite Karriere als Zahnärztin ein. Sehr emotionales Finish, ja, mit vielen Tränen. Wurde dann von Julia Skala da sehr herzlich empfangen.
Ja.
Ein Abschied also von der Langdistanz vom Profizirkus. Drei deutsche DNFs haben wir noch. Über Anne Haug haben wir gesprochen, eben mit der Reifenpanne. Anne Reischmann ist inzwischen wieder zu Hause, sagt, es geht ihr gut, es brennt zwar alles tierisch, aber es ist nichts gebrochen und ihr Fahrrad ist heil. Also es war nicht das erste Mal, dass ihr so missgeschickt passiert ist. Sie ist eine bärenstarke Radfahrerin, war echt auf dem Sprung nach vorne da, das große Pech dann. Und dann haben wir noch Laura Jansen, da wissen wir nicht, wir wissen, dass sie ausgestiegen ist, wir wissen von Augenzeugen, dass sie wohl auch einen Unfall hatte, sie hat sich bisher öffentlich noch nicht geäußert, war auch für uns bisher nicht erreichbar, wir hoffen einfach, dass es ihr gut geht, an dieser Stelle, an alle die, denen es nicht so gut geht, gute Besserung, ja, es kommen wieder bessere Tage und so haben wir eben die erste Weltmeisterschaft bei den Profis hier erlebt in Nizza. Es gab ja noch die Age-Gruppe. Und da muss man sagen, 1.100 Finishes ist sicher nicht das, was Ironman erwartet hatte. Es ist nach wie vor eine große Zahl an Frauen, die bei einer Ironman-WM finishen, wenn man die ganze Geschichte des Rennens betrachtet. Aber sicher nicht das, was man wollte. Auch aus deutscher Sicht, es gab eine Bronzemedaille durch Katrin Rossmann in der Altersklasse 35, gab noch ein paar auf dem hier ja aus 5 Positionen bestehenden Podium, aber auch keine Weltmeistertitel und so. Wir haben gesehen, wie die Slotvergaben in Deutschland laufen. Also das ist sicher etwas, wo auch Ironman draufschaut und für die Zukunft sich Gedanken macht. Die nähere Zukunft ist klar, im nächsten Jahr gibt es die Frauen-WM auf Hawaii, zuvor die Männer-WM hier. Was danach ist, ist offen.
Würde ich auch so sehen.
Ja.
Ich glaube schon.
Ja. Wenn man aber sagen muss, oder wenn man konstatieren muss, es ist momentan nicht möglich, beide Geschlechter auf Hawaii zu hosten, starten zu lassen, dann war das eine richtig gute WM für die Frauen.
Definitiv, das haben auch alle so gesagt und mit denen wir gesprochen haben, es war auch nicht mehr so groß Thema, also wie es dann schon war. Also es ist halt einfach wenn es erwähnt wird, dann eigentlich nur positiv, so nach dem Motto, wir haben hier wieder gut Stimmung gemacht für den Frauensport. Und so ist es ja auch.
Ja, also letztendlich, die Stimmung hier war vor Ort und die Kritik, die man hört, die kommt aus der Ferne.
Ja.
Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann nicht dabei ist, nicht beobachtet, was hier vor Ort ist. Ich meine, wir haben es ja auch gemacht, ja, und auch unter schwierigen Bedingungen. Wir haben ja auch jetzt irgendwo, sehen ja auch, dass die Industrie, die Medien und so, das hier nicht so annehmen, wie es einer WM vielleicht würdig wäre. Wir sind gespannt, wie es auf Hawaii wird oder ob sich das jetzt alles irgendwo verläuft. Ja, dass einfach viele sagen, zwei Weltmeisterschaften, ja, machen wir lieber keine als nur eine. Nur Männer zu machen geht halt auch nicht. Wir freuen uns auf Hawaii, was jetzt kommt, aber wir sind auch heilfroh, hier gewesen zu sein. Auch wir haben, glaube ich, alles gegeben. Man hört es an meiner Stimme, sorry dafür. Das sind jetzt die letzten Worte, die ich hier habe. Mehr geht nicht. Danach mache ich erst mal ein paar Tage den Mund zu. Aber ich meine, wir haben ja auch eine WM zelebriert. Nicht irgendwo, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollten, weil wir gesehen haben, hier findet eine WM statt und wir können nur über das berichten, was stattfindet. Und müssen aber das Fazit ziehen, Nizza war eine gute WM.
Ja.
Ne, es ist jetzt nicht irgendwie ein Abklatsch, sondern es war eine eigenständige, gute WM. Und das ist aktuell die Realität des Triathlons. Wir freuen uns auf Kona, keine Frage. Aber was wir hier gesehen haben, war großer Sport, große Orga mit den paar Pannen, die wir erwähnt haben.
Absolut.
Aber mit der globalen Frage, wie geht's weiter?
Ja, aber die wir so schnell nicht beantwortet bekommen werden. Und bis dahin gucken wir uns doch einfach diesen großen Sport weiter an. Also es sind wieder genug Geschichten geschrieben worden. Die Saison geht ja weiter. Also es ist ja nicht so, dass jetzt alle in den Urlaub fahren, sondern nächste Woche ist Ibiza.
Ja.
Diese Woche ist Ibiza. Es ist schon wieder Rennwoche.
Oh ja.
Also von daher, da wird's und da werden einige mit schweren Beinen wahrscheinlich irgendwie oder vielleicht auch ein bisschen müde im Kopf sein. Andere werden hochmotiviert da am Start stehen und jetzt sagen, wir werden mal den WM-Fahrerinnen zeigen, wo der Hammer hängt. Irgendwie so. Ich freue mich auf auch bei den Männern auf elektrisierende Duelle. Mika Not ist wieder dabei mit der Wildcard und so. Was macht Kyle Smith? Es sind so viele Fragen, die jetzt da weitergehen. Und deswegen macht man jetzt einen Haken an die WM und dann gucken wir, was die restliche Saison noch so zu bieten hat.
Die restliche Saison. Es wird noch spannend. Wir haben eben kurz erwähnt, die Pro Series. Für mich steht fest, wer sie gewinnen wird.
Wenn sie denn ins Ziel kommt.
Ja.
Wenn sie denn, also die Rede ist natürlich von Cat Matthews, die sich hier mit dem zweiten Platz in eine sehr, sehr gute Position gebracht hat, hinter Jackie Herring. Das muss aber immer noch zu Ende gebracht werden.
Ja.
Ne? Wenn, wenn es dich trifft und dein Reifen platzt und du am Rand stehst, dann sind die wahrscheinlich sicher geglaubten Punkte, dann nehme ich ihm nicht mehr so viel wert. Dann kommen andere Athletinnen auf einmal wieder dazu auf 73 Rennen, die Abstände vergrößern können. Zum Beispiel, redet von Taylor Nipp, wir haben darüber gesprochen. Und deswegen bleibt das alles noch höchst, höchst spannend. Ich würde nicht sagen, dass ich mich festlege, wer es gewinnt.
Okay.
Aber es ist so, dass auf jeden Fall zum Saisonfinale ausreichend Spannung vorhanden ist.
So ist es. Gut.
Gut.
Ich mache den Mund zu. Wird Zeit.
Wir packen.
Wir packen. Dann geht's nach Hause. Ab morgen geht's weiter in Hamburg. Die Printausgabe ist so gut wie im Druck. Nächste Woche am Mittwoch am Kiosk, wer sie im Abo hat. Und das freut uns wirklich, dass auch diese WM Lust auf Triathlon gemacht hat. Wir haben es gesehen. Tolle Abschlusszahlen fürs Triathlon-Print-Abo, für Triathlon Plus und so.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank dafür. Super Zugriffe auf YouTube. Also es hat wirklich auch Spaß gemacht zu sehen, dass die Welle übergeschwappt ist und dass wir hier großen Sport erlebt haben. Und ja, so machen wir weiter.
So machen wir weiter und jetzt machen wir den Deckel drauf.
Jetzt machen wir den Deckel drauf. Danke, Nils.
Bis dahin.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.